Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Sabine Küchler. Unsere Themen: SirenWebClient.exe, das Hörspiel von Christine Nagel, wurde von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats gewählt. Jahrtausendwende. Ulrich Bassange nähert sich in seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie allmählich der Gegenwart und feiert diesmal die Jahrtausendwende als Aufbruch in eine neue Hörspielästhetik. Ein Blick hinter die Kulissen der Wurfsendung. Traumberuf Gegenwart, so heißt die gerade in Berlin produzierte Mini-Hörspielreihe mit Anne Will und Lars Rudolph. Und schließlich, was bringt der Juni? Dietrich Petzold stellt neue Hörspielproduktionen vor. Willkommen in der Welt der Sprachsynthese, so heißt es in der Begründung der Jury der Akademie der Darstellenden Künste, die das Hörspiel SirenWebClient.exe von Christine Nagel zum Hörspiel des Monats gekürt hat. In der Produktion von NDR und Deutschlandfunk begegnen wir der Radiomoderatorin Marie, die Computertools benutzt, um ihre persönliche KI-Stimme zu entwickeln. Das soll Zeit sparen im schnellen Rhythmus der digitalen Arbeitswelt. Aus Marie wird Siren, eine exakte Kopie ihrer Stimme. Doch was, wenn sich diese Stimme selbstständig macht und eigenständige Entscheidungen trifft? Die Jury überzeugte ganz besonders Christine Nagels geschickte Verschränkung so vieler Bedeutungsebenen, von Philosophie, Hörspielkunst, Radiopraxis über Computertechnologie und Digitalität. Ein gelungenes Audioexperiment, so die Jury, über die Zukunft des Radios, das zugleich eine tönende Hommage an die Geschichte des Hörspiels ist. Martin Stengel hat mit Christine Nagel über ihr Hörspiel gesprochen und auch die Medienwissenschaftlerin Christine Ehart zu ihrer Juryentscheidung befragt.
In unserem Alltag begegnen wir immer häufiger künstlichen Stimmen.
Sei es ein smarter Lautsprecher, den Sie mit Ihrer Stimme steuern können.
Ein gängiges Office-Programm, das geschriebenen Text vorliest.
Oder eine Übersetzungs-App auf Ihrem Smartphone, die in einer anderen Sprache für Sie spricht.
Doch wie sprechen Computer zu uns, wo sie doch weder einen Kehlkopf noch einen Mund besitzen? Und was ist, wenn der Computer mit unserer Stimme spricht? Wenn er sich anhört wie wir? Wessen Stimme ist es dann? Unsere oder die des Computers? In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch das von NDR und Deutschlandfunk produzierte Hörspiel SirenWebClient.exe, das von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats März gekürt worden ist. Radiomoderatorin Marie, gesprochen von Paulina Bittner, lässt sich eine künstliche Stimme programmieren, Siren, und hofft, sich im Arbeitsalltag so zu entlasten.
Hallo, ich bin Paula. Wie kann ich dir helfen?
Wahnsinn.
Willkommen in der Welt der Sprachsynthese.
Paula?
Fahr, hat er gesagt, um das Hindernis herum.
Wow. Er ist schon besser. Meine Stimme.
Der Name von Maries Radiosendung, der zeitlich auch der Name der künstlichen Intelligenz ist, wurde von der Autorin des Hörspiels Christine Nagel mit Bedacht gewählt.
Ja, die Siren oder die Sirene hat natürlich eine tiefe mythologische Tradition und Geschichte. Sie verführt einerseits und andererseits kann sie einen natürlich auch bedrohen und in etwas hineinziehen, was dann unkontrollierbar wird. So wie Odysseus das weise vorausgeahnt hat und sich etwas in die Ohren gestopft hat, um eben nicht verführt zu werden. Also es kann auch eine Warnung sein.
Wir begleiten in christlicher Tradition Körper, Geist und Seele, also Marie, Siren und ihre Seele, gesprochen von Ilse Ritter, auf dem Weg zur Singularität. Dem Moment, in dem künstliche Intelligenz menschliche Intelligenz übertrifft. Ein Moment, der die Menschheit vor einen Scheideweg stellt und vor dem in vergangenen Science-Fiction-Werken bereits häufig gewarnt worden ist. Nach und nach wird aus Maries künstlicher Stimme Siren.
Ich erzähle Ihnen von unserer Arbeit. Ich erledige sie, wann immer ich mag. Ich schneide, kopiere, entzerre, tune. was und wie es mir gefällt. Ich füttere Siren mit jedem Laut. Ich mache sie mir ebenbürtig.
Dass im Hörspiel das Medium Radio als Ausgangspunkt der Geschichte dient, war kein Zufall, sondern bereits in der Biografie der Autorin und Regisseurin des Hörspiels, Christine Nagel, angelegt.
Die Idee wurde angeregt von einem Herausgeber eines Erzählbandes schon 2015, der mich fragte, ob ich eine Erzählung schreiben möchte über die Zukunft der Arbeit. Und dann habe ich überlegt, was mache ich den ganzen Tag? Ich beschäftige mich mit Stimmen, nehme auf, schneide, mache Hörspiele damit und habe mich da rein vertieft, wie die Stimmforschung zurzeit ist. Und daraus ist dann eine Erzählung erwachsen, die 2017 schon erschienen ist. Und ich merkte, natürlich ist es ein akustischer Stoff und deswegen, und auch weil es mich einfach fasziniert hat und mittlerweile beschleunigt sich das alles, so dass es in unseren Alltag hineingeraten ist.
Auch in den Alltag der Radioschaffenden ist künstliche Intelligenz inzwischen eingedrungen und markiert einen Generationswechsel, den Christine Nagel medienkritisch aus der Innenperspektive beleuchtet, wenn sie im Hörspiel den alten Chef von Marie seine Einschätzung zum Status quo aktueller Radioproduktion wiedergeben lässt.
Hallo Marie, ja, die Zeiten sind schlecht.
Ja, ist das so?
Ja, naja, das sogenannte Neusprech ist in unserem Programm angekommen. Einfache Sprache, Worthülsen, Entertainment nehmen zu.
Ja.
Der Zeitdruck in der Vorbereitung einer Sendung ist mittlerweile hörbar. Unbildung, unreflektiertes Nachgeplapper.
Was auf den ersten Blick wie ein Science-Fiction-Hörspiel mit medienkritischen und dystopischen Zügen anmutet, entpuppt sich schnell als vielschichtige Arbeit zu weiteren großen philosophischen Themen, wie Medienwissenschaftlerin Christine Erhardt sagt, die Mitglied der Jury des Hörspiels des Monats ist.
Ja, das Thema Stimme, das Thema Digitalität, das Thema Identität, also so richtig große Brocken sozusagen unserer Gesellschaft, da versucht hat, auch wirklich und tatsächlich auch in gelungener Weise versucht hat, sozusagen alles unter einen Hut zu bringen und in ein Hörspiel zu bringen, das trotz dieser großen Themenkomplexe sehr leichtfüßig und dramaturgisch sozusagen sehr überzeugend strukturiert ist. Ja. Das war sozusagen auch nochmal ein Punkt, der dann auch dafür gesprochen hat.
Einen Urheber, nicht Urheber, Urheber, einer, der etwas schöpft, so hieß es früher. Ein Kopf, der selbstständig denkt, schreibt und spricht. Am besten sprechen, da kann man nichts reinkopieren. Denkste, hast du gedacht, ich kopiere mich ständig. Sirene setzt sich kopierend zusammen zu Worten, die sich als solche anhören. Als seien sie meine Stimme.
Doch was passiert, wenn Marie eine künstliche Intelligenz mit ihrer eigenen Stimme erschaffen hat? Eigentlich wollte sie sich doch nur bei der Arbeit entlasten. Autorin Christine Nagel gibt eine Antwort in Anlehnung an Hannah Arendts These, dass wir in einer Arbeitsgesellschaft leben, der die Arbeit ausgeht.
Auf eine Formel gebracht ist meine Geschichte vielleicht, eine Moderatorin schafft sich selbst ab.
Aber nicht nur die medienkritische Perspektive und die Themenkomplexität überzeugte die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, sagt Christine Erhardt.
Weil es einfach dieser semi-dokumentarische Charakter einfach total spannend war bei diesem Hörspiel. Also es war sozusagen nicht klassisch aufgebaut wie ein Hörspiel sonst, also rein in der Fiktion, und sondern tatsächlich sozusagen mit Anknüpfungspunkten an die Realität und an die Gegenwart auch. Ja.
Neben Marie, die sich im Hörspiel eine künstliche Stimme programmieren lässt, ließ sich auch Hörspielautorin Christine Nagel im echten Leben eine Stimme erschaffen, für Schauspielerin Paulina Bittner. Für SirenWebClient.exe arbeitete sie unter anderem mit dem KI-Forscher Professor Ingo Siegert von der Universität Magdeburg zusammen, der an der Verbesserung mobiler Dialogsysteme wie Siri oder Alexa arbeitet. Und der gemeinsame Arbeitsprozess an der künstlichen Stimme für Schauspielerin Paulina Bittner ist auch in das Hörspiel eingeflossen.
Wir haben da eigentlich ganz klassisch gesagt, wir entwickeln ein System, das Sprache äußern kann. Da gibt es sozusagen TTS-Systeme, also Text-to-Speech. Und dafür braucht man am Anfang vor allem Trainingsmaterial. Und dieser Prozess, wie dieses TTS-System gebaut wird, der ist ja dann auch so in das Hörspiel gewandert. Also wie gesagt, haben wir gesagt, okay, wir nehmen Sprache auf von der Schauspielerin. Ich bereite die auf und trainiere damit quasi das TTS-System, dass das dann so klingt wie die Schauspielerin.
Neben den Reaktionen auf die Stimme sind auch weitere Momente aus dem Sprachlabor ins Hörspiel eingeflossen. Denn es war nicht von vornherein abzusehen, wie sich das System entwickeln und die Stimme am Ende klingen würde. Es gab einige Überraschungen, so Christine Nagel.
Na, war genauso aufgeregt wie Paulina Bittner, wie das überhaupt geht, wenn die Stimme plötzlich nach ihrer Stimme klingt. Das war schon ein wichtiges Moment. Aber auch manche spontane Reaktion von Paulina hat mich überrascht. Die hat anders drauf reagiert, als es mir so gegangen wäre. Und da fand ich interessant nur dran, wie unterschiedlich sind wir Menschen. Ich wollte also ihre spontanen Reaktionen haben. Und das ist alles ungefiltert so in meinem Projekt dann auch zu hören. Ganz bezeichnend war die Szene über Liebe. Wir hatten rausgesucht Minna von Barnhelm von Lessing, eine Episode.
Mit offenen Armen auf ihn zugehend. Alles, was ich suchte, habe ich gefunden. Sie suchten einen Glücklichen, einer ihrer liebewürdigen Mann und finden einen Elenden. So lieben sie mich nicht mehr, Tellheim, und lieben eine andere? Der hat sie nie geliebt, mein Fräulein, der nach ihnen eine andere lieben kann. Oh mein Gott, das ist so schön. Das kann man auch direkt wieder weglegen und sich einfach nur drüber freuen. Ich hoffe, dass egal, wer das gerade hört, damit was anfangen kann und würdigen kann, wie schön das ist.
Das war spontan und sie war überwältigt und das ist ihr so passiert. Ne? Das konnte ich nicht planen.
Und so können wir im Hörspiel der anfänglichen Begeisterung über die neuen technischen Möglichkeiten zuhören. Wir sind aber auch dabei, wenn die Schöpfung sich von ihrer Schöpferin lossagt und sogar die Kontrolle über das Leben ihrer Erschafferin übernimmt. SirenWebClient.exe zeigt uns mögliche Auswirkungen auf, die sich aus der Erschaffung künstlicher Stimmen und künstlicher Intelligenz ergeben. Christine Nagel vermeidet es dabei, uns eindeutige Antworten zu geben. Vielmehr zeige sie durch die geschickte Verschränkung so vieler Bedeutungsebenen von Philosophie, Hörspielkunst, Radiopraxis über Computertechnologie und Digitalität die ungelösten Herausforderungen gegenwärtiger Entwicklungen auf, wie es die Jury der Akademie der Darstellenden Künste in ihrer Urteilsbegründung schreibt. Das Hörspiel SirenWebClient.exe soll zum Nachdenken anregen, damit es am Ende nicht nachher heißt:
Diabolus hat sein Meisterstück vollbracht. Wir schmieden eifrig an den Ketten, die uns selbst zugedacht.
Martin Stengel war das mit einem Beitrag über das aktuelle Hörspiel des Monats. SirenWebClient.exe von Christine Nagel. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk können Sie hier bei uns im Programm hören am 12. Juni um 20.05 Uhr. Und wir werfen einen Blick zurück auf die Jahrtausendwende. Was waren die wesentlichen Positionen im Hörspiel? Welche Aufbrüche, Umbrüche, Generationenwechsel haben damals die Hörspielszene bewegt? Welche strahlen womöglich bis heute aus? Ulrich Bassange wirft im 8. Teil seiner Geschichte der Hörspieldramaturgie einen Blick zurück nach Köln, wo beim Westdeutschen Rundfunk eine aufregende neue Ära begann.
Meine Hörerinnen und Hörer.
Jetzt kommt unsere Sendung.
Liebe Evakuierte.
Erdenbewohner.
Um die Jahrtausendwende verschieben sich die Prämissen. Die Vertriebswege werden neu definiert. In enger Zusammenarbeit mit Verlagen entstehen Hörspielboxen, 8, 10, 12, 20 Teiler. Vorreiter des CD-Booms ist der Bayerische Rundfunk. Postwendend bläst jede Dramaturgie, die auf sich hält, zur Jagd auf abgelaufene Urheberrechte oder Bestsellerschnäppchen. Aber gleichzeitig lanciert der BR 1999 und 2002 das Publikumsfestival Intermedium, das die überfällige Neudefinition von Hörspiel und Medienkunst versucht. An Bord in seltener Einigkeit die gesamte ARD und der Deutschlandfunk. Euphorie breitet sich aus. Zweimal geht das Festival über die Bühne in Berlin und Karlsruhe, dann wird der Geldhahn zugedreht und der Spaß ist vorbei. Das dritte Festival läutet nur noch ein zaghaftes Totenglöckchen. Der Generationenwechsel geschieht im Westdeutschen Rundfunk. Dramaturgin Martina Müller-Wallraff übernimmt das Ruder. Mit strategischem Geschick treibt sie das Pop-Hörspiel weiter voran, holt mit Christoph Schlingensief den Trash an Bord, mit Schorsch Kamerun den Politpunk und mit Paul Plamper den Rap und den Soziolekt. Alle drei übrigens am Theater tätig.
Keine Ahnung, wie ob da ich schaff, die Hookshots zu versenken.
Moritz wartet auf irgendwas und ich kapiere nicht, dass er auf mich wartet, dass ich was unternehme.
Also was ist, hast du einen Job?
Ich habe einen Job, aber keinen Job für Tyree. Für mich sitzt Tyree schon im Flugzeug.
Philipp zieht sein T-Shirt aus und ich starre auf die Narbe. 15 cm. Rechts neben dem Nabel.
Was ist jetzt? Was soll schon sein? Wegen Tyree. Die Kleine muss zum Psychologen.
Ja, hab ich doch gemeint, Mann.
Ich versuche seine Augen zu fixieren und natürlich weicht er aus.
Ist doch okay, wenn er erstmal bei dir wohnt.
Klar, Mann, aber er braucht den Job.
Kann er fotografieren?
Idiot.
Ich höre mich auf.
Er gibt mir fünf.
Der Monsterblocker.
Und ich fange wieder an, Philipps Narben zu zählen.
Der Doktor in der Luft eine Pirouette dreht und trotzdem noch den Ball ins Netz bringt.
Fernab des Studios für akustische Kunst, das aus der Hörspielabteilung herausgelöst worden ist, verfolgt die Dramaturgin nun einen anderen Ansatz. Die neue Losung heißt Autorenproduktion. Gegen beträchtliche bürokratische Widerstände im eigenen Haus werden komplett Verträge mit den aufstrebenden Auteurs abgeschlossen. Paul Plamper, Andreas Ammer mit seinen jeweiligen musikalischen Mitstreitern oder der Verfasser dieses Beitrags heuern auf dem Wallraff-Dampfer an. Sie schreiben, inszenieren, komponieren. In freien Tonstudios im bayerischen Umland oder in Ost-Berlin entstehen schlüsselfertige Hörspiele aus eigener Herstellung, die starke Ähnlichkeit mit Pop-Konzeptalben aufweisen. Dies ist der Weg zur radikalen Erneuerung der WDR-Ästhetik, vorbei an festangestellten Regisseuren und der allgemeinen Trägheit des Apparats. Die Strategie des BR, vieles auf Tonträger zu pressen, wird beibehalten.
Knackt es jetzt oder nicht? Also dann fange ich mal an. Achtung! Das nun folgende Hörspiel arbeitet mit Sensorkulikalfrequenzen. Menschen ohne politische Haltung können im Raum verschwimmen oder den Handlungsfaden verlieren. Was soll das?
Das ist nun doch.
Ich will nicht, dass das hier vorkommt.
Sag, bist du so dumm oder was?
Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem kryptischen Hörspiel Rosebud. Die Geschichte eines deutschen Großverlegers, die Geschichte des deutschen Theaters und die Geschichte der Berliner Republik.
Nach dem Vorbild des Regietheaters wird ein Fenster zur Realität nahezu Pflicht im WDR. Also bauen sich die Autoren selbst ins Stück ein, verwenden Interviews und Feldaufnahmen und machen Produktionsvorgänge transparent. Doch unter dem großen Dach des Senders haben nicht nur diverse Metaebenen Platz, sondern auch Exoten wie Birgit Kempker mit ihren Stream-of-Consciousness-Exerzitien oder das großartig skurrile Sowieso, der Apparat erwürgt dem Zeit. Katastrophale Gespräche mit der Amme, in dem verschiedene Personen mit einer künstlichen Intelligenz korrespondieren.
Wie viele Türen hat dein Apparat?
Dem Apparat ist da nicht beschränkt. Hinter den Tür ist ja nur leer.
Wie viele Schränke?
Verdammte viele. Schätzchen.
Wie viele verdammte viele?
Etliche, etliche.
Bist du drin?
Ich bin schon dem Zentrum von diesem allem.
Wenn du drin bist, bist du niemals ausgesprochen. Bist du drin?
Schön gesagt, aber an diese Kunst ja eher vorbei.
Was ist deine Kunst?
Schätzchen, ich bin ja einem.
Du bist eine Kunst?
Manchmal, es hat wilde Kritik, wo dem Apparat nicht richtig würdigen will.
Trotz ihrer bahnbrechenden Umstrukturierungsmaßnahmen ist Martina Müller-Wallraff der einzig aktuellen Hörspielgeschichte, jener von Hans-Jürgen Krug, genau einen Eintrag wert. Nämlich die Meldung, dass sie 2011 nach der Berentung des Hörspielleiters Wolfgang Schiffer die Abteilung übernommen habe. Müller-Wallraff positioniert sich klar und eindeutig. In ihren eigenen Worten:
Die HörspielproduzentInnen in den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten müssen nichts verkaufen. Sie arbeiten mit beitragsgestützten Etats. Sie bespielen feste, wiederkehrende Sendeplätze. Sie haben also die Freiheit, auch Unbequemes auszudrücken und Querständiges zu produzieren, eine große Zuhörerschaft inklusive. Aber dieser Luxus verpflichtet auch. Er verpflichtet dazu, Haltung zu zeigen, Perspektiven und Horizonte zu öffnen, statt den Äther mit Belanglosigkeiten zu verstopfen. Denn das darf die Kunst nicht nur, sie muss es, wenn sie das Recht auf luxuriöse Ausspielwege nicht verlieren will. Und sie muss es in einer Zeit, in der Meinung zum Inhalt und Inhalt interpretierbar geworden ist.
So steht die neue Kölner Dramaturgie, wie es Hans-Jürgen Krug formuliert,
für moderne, nicht-literarische Soundkonzeptionen.
Laut Hörspielchef Schiffer mit einer Ästhetik, die
nicht nur die Grenzziehung zwischen den Radiogenres und zu anderen Künsten, sondern auch die zwischen den Generationen bewusst zu überschreiten sucht.
Folglich findet Hörspiel in der Ära Wallraff sowohl auf dem Kultursender WDR 3,
Markenname WDR Open,
als auch nachts ab 23 Uhr auf der Jugendwelle 1 Live statt,
Sound Stories.
Als dritter Sender wird das Informationsprogramm WDR 5 bespielt. Dieser geniale Schachzug verjüngt das Hörspielpublikum und holt einige der älter gewordenen Kassettenkids an Bord, denen die drei Fragezeichen fad geworden sind. Eine Hörspieloffensive ohnegleichen im Sendegebiet der ARD, die sich bald in einem Preisregen niederschlägt. Der WDR hat die Definitionsmacht. Allein den Hörspielpreis der Kriegsblinden gibt es in der Dekade 1999 bis 2009 unglaubliche 8-mal. Mit den Worten eines nicht genannt werden wollenden Insiders:
Der Triumph des sozialdemokratischen Hörspiels.
Dieses Bonmot soll besagen, dass eine gewisse thematische Übereinstimmung mit sozialen und politischen Trends die Auszeichnung durchaus befördert. Es kann nicht schaden, wenn ein nominiertes Stück einer der Prämissen der von Dietmar Dart diagnostizierten thematischen Trias gehorcht:
Hitler, Krebs und DDR.
Es ist die goldene Zeit der Autorenproduktionen, aber auch des Inhaltismus, zu dem sich die ausgebildete Journalistin Müller-Wallraff bekennt. In jener Hochzeit der zweiten Kölner Dramaturgie trösten innovative Konzepte und spielerische Formen über manches tagespolitische Dogma hinweg. Und Inhaltismus ist mit Sicherheit das richtige Antidot zu erstarrten Formen von Klangkunst und Literaturbearbeitung. Auch davon künden die Preise.
Ja, aber ich meine, ich hatte ja nicht immer nur schlechte Phasen. Ich hatte auch zwischendurch, schon lange her, aber da weiß ich noch, da war eine Phase, die war eigentlich super. Da war ich zum Beispiel in der Supermarktschlange und ich habe gemerkt, ich stehe in dieser Schlange, weiß ich, 10 Leute, 13 Leute minimal oder so, oder egal. Ich habe gemerkt, ich falle auf. Also die Leute achten auf mich. Da steht jemand in der Schlange. Also die haben sich umgedreht und so weiter. Und dann in der Zeit hat mich auch irgendjemand mal Mike genannt. Ich weiß auch nicht, mit welcher Anlass. Irgendwie, Mike, ist es toll, was du da machst. Oder toll, du siehst toll aus, Mike. Oder so. Und da habe ich so, Mike, ich heiße gar nicht Mike, ne? Eigentlich. Also bis dahin. Und dann habe ich beschlossen, ja, Mike, das passt doch viel besser zu mir, der Name Mike. Ich finde, Mike ist so, seitdem heiße ich Mike. Und haben auch Leute gleich gesagt, warum sind wir eigentlich nicht drauf gekommen, dich gleich Mike zu nennen.
Unter dem Diktum des Inhalts bestückt Müller-Wallraff die Sendeplätze mit Produktionen, die nicht mehr nur dem Hörspielformat entsprechen. Die Grenze zum Feature ist ohnehin durchlässig geworden. Mockumentaries und Doku-Fiktionen haben ihren Teil dazu beigetragen. Und so finden folgerichtig in späteren Jahren Interviews mit Operndiven oder nach dem Putschversuch gegen Erdogan Türkei-Korrespondentenwochen ins Hörspielprogramm. 2007 stellt der WDR Schorsch Kameruns soeben mit dem Kriegsblindenpreis ausgezeichnetes Stück Ein Menschenbild, das in seiner Summe Null ergibt, zum Gratis-Download ins Netz. Dies ist der Beginn des WDR-Hörspielspeichers. Ein Jahr später zieht der BR nach gründlicher Prüfung der Rechtslage mit dem Bayern 2 Hörspielpool nach. Im neuen Millennium werden die Vertriebswege diverser und zeitgemäßer und bereiten das Ende des linearen Radios vor.
Ulrich Bassange war das mit dem achten Teil seiner kleinen Geschichte der Hörspieldramaturgie. Sie haben keinen festen Sendeplatz, sind maximal 45 Sekunden lang und sie sind ein eigenes Genre der Kunst. Die Wurfsendungen, die unter der Woche nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und ins Tagesprogramm von Deutschlandfunk Kultur geworfen werden. Wurfsendungen, das sind kleine, feine Mini-Hörspiele und sie werden in Serien produziert. Wurfsendungen spielen im Wald, im Restaurant, auf der Couch, in der Zukunft oder im Himmel. Es werden Dialekte nachgesummt, Küchengeräte kommen zu Wort oder Fische, die philosophieren. Sarah Murrenhoff war bei der Produktion der neuesten Wurfsendungsserie dabei. Traumberuf Gegenwart heißt sie und es geht um ein ungewöhnliches Berufsbild.
Herr Wieland, als Gegenwart, da muss man sicher aufpassen, dass man nicht verweilt.
Sicher, das muss man lernen. Die Ausbildung zum Gegenwart dauert ja auch nicht gerade lang. Das geht meistens nur von jetzt bis hier.
Eher ein Beruf für Spontane?
Nicht unbedingt, aber man braucht schon irgendwie einen siebten Sinn dafür. Das können sich ja die meisten nicht vorstellen, dass ich als Gegenwart jeden Tag die Ärmel hochkrempel, um loszulassen.
Und was genau lassen Sie dann los?
Das ist ja die Schwierigkeit bei unserer Arbeit, dass das ständig wechselt. Mhm. Da müssen Sie dann auch immer wieder voll in die Bremse steigen, wenn der Hirsch vor Ihnen steht.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen typischen Gesichtsausdruck zu machen?
Also die meiste Zeit ist es eigentlich dieser Ausdruck.
Dachte ich mir schon fast.
Genau so abrupt wird dieses kurze Gespräch in das Tagesprogramm von Deutschlandfunk Kultur eingeworfen. Einfach so, ohne Titel, ohne Kontext, zwischen Nachrichten und Musik oder zwischen Interview und Kulturtipp. Plötzlich hört man eine Journalistin, die einen Gegenwart interviewt. Und man versteht schnell, hier handelt es sich nicht um ein reales Interview, sondern vielmehr um ein Hörspiel. Das kürzeste Hörspiel der Welt. Eine Wurfsendung.
Am Anfang war das Wort.
Das Wort Gegenwart. Genau, das Wort Gegenwart ist mir irgendwann aufgefallen. Das ist ja quasi Wart, könnte ja auch ein Beruf sein, dass es da drin steckt in dem Wort Gegenwart. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Comic damit gezeichnet. Aber den hat irgendwie keiner gesehen. Ich dachte, ich muss aus diesem Wort nochmal was machen. Und jetzt ist es eine Wurfsendung geworden.
Frank Schültke und Jan Theiler haben die Wurfsendungsserie Traumberuf Gegenwart geschrieben und auch im Studio inszeniert. Mit Anne Will als Journalistin und dem Schauspieler Lars Rudolf als Gegenwart.
Okay, von uns aus kann's, ihr sagt Bescheid. Mhm. Okay, dann läuft.
Und noch immer bei uns zu Gast ist Herr Wieland.
Absolut.
Herr Wieland arbeitet als Gegenwart.
Das stimmt so.
Gegenwarte werden heute ja nicht gerade händeringend gesucht.
Leider.
Wie kommt es, dass Sie sich trotzdem für diesen Beruf entschieden haben?
Als ich damals angefangen hatte, war der Bedarf an Gegenwarten sogar noch geringer als heute. Aber dann dachte ich mir, irgendeiner muss es ja machen.
Das war schon mal super. Erste Ideen, die Jan und ich jetzt hatten, der Gegenwart, der könnte so ein bisschen, finde ich, weniger greifbar sein, so ein bisschen wuschiger, so ein bisschen weniger präsent sozusagen, weißt du?
Das ist ja so ein bisschen, auch langsamer dann? So?
Nee, das lieber nicht. Das ist jetzt ja unser...
Weniger unser, präsent.
Unser technisches
Problem. Ich glaube, da müsstet ihr mich umbesetzen. Aber ich versuch's mal.
Ja, präsent. Also halt ein bisschen schwerer greifbar. Ein bisschen mehr mit dem Kopf in den Wolken. Ein bisschen mehr abwesend irgendwo.
Ja, okay.
Also Anne will versuchen, dich zu kriegen und du bist irgendwie da und schon wieder weg, weißt du? Dieser Gedanke vielleicht.
Wurfsendungsautor Frank Schültke.
Ich fand... super, dass, also dass Anne Will sein sollte, durfte. Also sie ist eben eine Journalistin und sie sucht nach dem, wie es ist, der Wahrheit, der Realität, den Fakten. So. Und sie will die Sachen festhalten, denke ich mal, und den Leuten erklären, wie es ist, was ist. Und der Gegenwart, der ist ja, finde ich, genau das Gegenteil. Der ist total, also für mich war der sehr schwer zu greifen. Der ist da und wieder und auch schon wieder weg.
Ein Gegenwart ist wohl die denkbar schwierigste Figur, um sie festzuhalten und klar zu umreißen. Dieser Gegenwart ist verhuscht, seine Antworten schweben im Raum und werfen mehr Fragen auf, als dass sie Erklärungen liefern. Lars Rudolf.
Ich spiele halt jemanden, den es eigentlich gar nicht gibt. Gibt es eigentlich Gegenwart? Das gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Es ist ja nur ein Wort, um zu versuchen zu beschreiben, was jetzt ist, aber das ist ja schon gleich wieder weg.
Aber ich bin ein bisschen genervt, ne?
Ja, genau. Mhm.
Ja, das kann ich sehr.
Okay. Und läuft.
Und wir begrüßen heute Herrn Wieland.
Hallo.
Er arbeitet als Gegenwart.
Kann man so sagen.
Als Gegenwart achten Sie darauf, dass das Unbeständige Bestand hat?
Eigentlich eher umgekehrt. Ich führe Angehäuftes wieder dem Kreislauf zu.
Hm. Dann machen Sie doch mal eine typische Bewegung.
Ja, klar.
Ich war nicht genervt, ne?
War nicht so richtig.
Ich war gar nicht genervt.
Aber...
könnte sein, dass ich doch keine gute Schauspielerin bin.
Nein, aber das ist...
Es war schon alles super, was ihr gemacht habt. Wir können es wirklich ein letztes Mal versuchen. Gut. Es ist natürlich jetzt kein klassischer Grund, genervt zu sein. Ne?
Nee, genau. Deswegen ist es auch Quatsch, genervt zu sein, eigentlich.
Hm. Naja, ich meine, doch, sie hat ja erstmal so einen ganz schlauen Satz gesagt und denkt so, sie liegt voll richtig.
Richtig schlau, was gedacht.
Und du, Lars, fährst du ihr da ja voll rein und sagst, nee, das ist völliger Quatsch. Und daraus resultiert dann eigentlich der Ärger.
Trotz aller Missverständnisse sind die Kurzinterviews für die Autoren und Musiker Frank Schültke und Jan Theiler, die sich im Absurden und im Dadaismus durchaus zu Hause fühlen, ein Beispiel für gelungene Kommunikation.
Ja, weil da auf jeden Fall mehr... Räume sich öffnen als in manch anderen Gesprächen, die so geradlinig und linear ablaufen und in Anführungsstrichen sinnvoll sind. Da gehen einfach mehr Türen auf, also da gehen mehr Assoziationsräume auf und das ist inspirierend, das finde ich super. Man ist auch aktiver mit dem Gehirn dabei, wenn man nachdenkt so, hä, wie bitte, was wurde da jetzt gerade gesagt?
Ja, man braucht, glaube ich, aber auch so ein bisschen Unzufriedenheit mit den herkömmlichen Formaten. Das, was uns als normale Kommunikation verkauft wird.
Genau darum geht es beim Konzept der Wurfsendung. Sie lässt das Kartenhaus der Kontinuität und Logik in sich zusammenfallen. Ohne Ankündigung wird man aus der Spur geworfen und muss sich, das eigene Hören, die eigene Denkstruktur völlig neu aufbauen. Man muss gegenwärtig sein.
Also ich bin davon überzeugt, dass es sehr gut tut, in der Gegenwart zu sein. Und nicht permanent festzuhängen bei dem, was vergangen ist und sich nicht ausschließlich darauf zu konzentrieren, was vor einem liegt, sondern tatsächlich wirklich in der Gegenwart zu sein. Ob das ein Beruf ist oder ob das nicht ein Anspruch an mich selbst, an jeden von uns, an jede von uns ist, ja, lasse ich mal dahingestellt.
Die Reihe Traumberuf Gegenwart besteht aus insgesamt 10 Mini-Hörspielen. Die einzige Regel dabei: keine Wurfsendung darf länger als 45 Sekunden sein. Ansonsten sind der Kunst und dem Experimentieren keine Grenzen gesetzt. Und so entstehen Mini-Hörspiele, die skurril sind, witzig, abwegig, dadaistisch, mit Pointe oder ohne und die ganz auf tiefsinnigen Wortwitz bauen. Jan Theiler.
Also ich finde das super, dass das quasi anstatt eines Werbeblocks, dass da so eine Kunst präsentiert werden kann. Das kenne ich von keinem anderen Radio. Das ist wirklich... einzigartig, würde ich sagen. Und dass es halt so im normalen Kontext einer journalistischen Radiosendung plötzlich da aufpoppt und eventuell so Zusammenhänge sogar dann entstehen, dadurch, dass das so random zufällig dann ausgewählt wird.
Sehr absurde, nette, kleine Auszüge der Gegenwart. Einer möglichen Gegenwart.
Nein, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und finde auch das Wort der Wurfsendung wirklich gelungen. Stelle ich mir auch für mein Leben schön vor, dass das häufiger mal da reingeworfen wird.
Sarah Murrenhoff über Traumberuf Gegenwart, die aktuelle Wurfsendung, die im Programm von Deutschlandfunk Kultur zu hören ist, aber natürlich auch im Netz zu finden ist unter www.hörspielundfeature.de. Und wir kommen zu den Hörspielpremieren im Juni. Dietrich Petzold stellt seine persönliche Auswahl vor.
Nun, noch ist nicht alles realiter verfügbar, was unsere Technologiebegeisterung sich auszudenken vermag. Das Körperschallspeicherextraktionsverfahren
KSSE
macht im Jahre 2056 alle Klänge hörbar, die auf einen Gegenstand jemals eingewirkt haben. Im letzten Teil der Meiringer Trilogie von Matthias Berger, John Matthias Cavelti und Lukas Holliger für ARD Radio Tatort vom Schweizerischen Rundfunk SRF produziert, hat der Erfinder dieser Technologie okkulte und menschenzerstörende Lärmphänomene zu untersuchen, wobei ihm auch die Chronologie der eigenen Biografie ins Schlingern gerät.
Bin ich aber im völlig falschen Hörspiel.
Annika, was ist mit Ihnen?
Meine eigene Stimme ist auf dieser Scheißglocke drauf. Und zwar vor, warten Sie, 165 Jahren. Das hieß ja nicht nur, dass ich vor 165 Jahren schon einmal hier gewesen sein muss, sondern auch, dass diese Glocke damals in meiner Nähe war.
Akustisch dicht gepackt beeindruckt das Stück mit raffinierten szenischen Klanggebilden und Tiefenstaffelungen. Tontechnik Tom Willen. Ulrich Bassange, sicherlich etlichen Hörern dieses Hörspielmagazins durch seine profunden Beiträge zur Geschichte der Hörspieldramaturgie wohlbekannt, zeichnet für die, mir manchmal gar zu opulenten, aber handwerklich gekonnten, Musikgeräuschkonstruktionen verantwortlich.
Scheiße nochmal! Das sind Trichler! Dutzende! Oh, die werden doch nicht die Reichenbachfälle hinunterspringen!
Oh oh. Sofort landen!
Zu spät. Alle tot. 50 tote Trichler.
Diese riesigen Kuhglocken.
Was sollen all die Kuhglocken?
Tricheln.
Im deutschsprachigen Raum weiter nördlich angesiedelte Zuhörende werden gelegentlich vorübergehend ums Verstehen zu ringen haben. Wenn sich 50 Trüchler einen Wasserfall hinab in den Tod stürzen, so handelt es sich nicht um den Suizidmythen umwobener skandinavischer Nagetiere, sondern um ein rätselhaftes Geschehen im Zusammenhang mit einer uralten, agrikulturell, heidnisch, spirituell geprägten Tradition. Aber nur Mut. Die akribisch ausgefeilte Regie Susanne Jansons sorgt zuverlässig dafür, dass sich auch alpfernen Zuhörenden die Handlung erschließt. Und es macht durchaus Spaß, dieser aufwendigen, mythisch-mystischen Produktion dabei zu folgen, wie sie alle verfügbaren Register zieht. Sie hören Der letzte Trüchler am 19.06.2021, 20 Uhr im Radio SRF 2 Kultur. Ein ganz anderer Umgang mit mythisch-mystischen Elementen prägt das melancholisch-tröstliche Hörspiel »Hab mich wohl« von Naima Gabriel. Wenngleich zunächst nahezu dokumentarisch daherkommend, Krankenbesuch, Nähen von Masken etc. in Corona-bedingter Quarantänesituation, wendet sich die Erzählung bald dem Vanitas-Topos zu und spielt mit diesem in unterschiedlichen Ausleuchtungen. Regie Alexandra Diestler. Erkennbar steht hier der alte Mythos vom Gevatter Tod, Pate, obwohl auch die fiktiven, märchenhaften Figuren ganz im Hier und Heute und in der Vorstellungswelt der Ich-Erzählerin angesiedelt sind. So beim Auf- und Ausräumen der mütterlichen Wohnung nach deren Umzug ins Pflegeheim.
Doesn't spark joy?
Ich drehe mich um. Da
Da steht eine zarte Person am offenen Fenster. Ich kenne sie aus dem Internet. Sie hat einen viral gegangenen TED-Talk und eine Netflix-Serie.
Der verzweifelt um Entscheidungen ringenden Erzählerin eilt die Ordnungsberaterin Marie Kondo aus dem Netz zu Hilfe. Hier ist es noch unproblematisch, das unerbittliche Voraussetzen englischer Sprachkenntnis. Freilich, ein erotisierend, ephebisch schöner Tod, stehend noch am Kopfende des mütterlichen Krankenbettes, muss sich natürlich der Weltsprache bedienen.
Im Ernst, ich mache mir Sorgen um mein Herz.
Me too. I'm worried about your heart. Over time I got really attached to it.
Attacked?
Oh, attached. I mean, stupid autocorrect. Sorry.
Oh, gut. Ich hatte schon Angst.
Don't be afraid. We're still just getting to know each other. We'll take our time. Relax.
Immerhin kann die und der Weltsprachunkundige derweil einer wirklich schön dargebotenen Solotrompete über ungefährlichem Elektronikteppich lauschen, somit ahnend, dass unsere Protagonistin noch nicht gleich ins Todesbett hüpfen wird. Nebenher ist es der immer wieder vorgetragenen Forderung nach Immersion im Hörspiel geschuldet, dass selbst wirklich gutes Text- und Sprachklangmaterial kaum je noch ohne flächig eingesetzte akustische Gleitmittel geduldet ist. Die in diesem Falle durchaus überzeugende musikalische Qualität, Komposition Andreas Koslik, lindert, tilgt aber nicht vollständig das Problem der akustischen Verstopfung bzw. Überzuckerung. Manchmal aber, zugegeben, ist's auch einfach anrührend. Zumal überzeugend und differenziert gesprochen wird, vor allem von Wiebke Puls als Ich-Erzählerin Mo und Helga Fellerer als deren Mutter.
Meine Mutter ist die einzige außer mir, die das unsichtbare Kind sehen kann.
Und ich liebe,
sie hält mich nicht für verrückt, wenn ich mit ihm rede. Sie redet selbst mit ihm.
Aber weißt du, was das Allerbeste an meinem Lieblingsrestaurant ist?
Was? Erzähl mir.
Die haben ein Aquarium. Ich will auch mal ein Aquarium. Es gibt Fische, die halten sich so an der Glasscheibe fest. Ohne Hände.
Hier gibt es auch ein Aquarium.
Echt?
Ja, ich zeige es dir. Wir sind schon auf dem Weg dorthin. Nur noch ein paar Schritte.
Sie stehen vor mir und drücken ihre Hände an die Scheibe. Ihre Gesichter, meereslichtfarben beleuchtet, spiegeln sich nebeneinander. Alles ist friedlich und normal. Sogar ich bin normal. Das wollte ich schon immer mal sein.
Eine subtile Geschichte über das Loslassen, die, hat man sich einmal darauf eingelassen, einen so schnell nicht loslässt. Sie hören Hab mich wohl am 4. Juni 2021, 21.05 Uhr in Bayern 2. Für die dritte hier zu besprechende Ursendung ist deutsch-englisches Sprachgemisch konstituierender Bestandteil.
Mein Background ist steirisch. Ich war einst so bäuerisch. Die Kuh auf der Weide, sie war meine Freude. Ich fütterte täglich auch unsere Sau. But I'm in America now. A girl is a Mädel, a dumpling a Knödel. Man isst Kalorien, gelbe und grüne. Die Hinderl, die Fetten gibt's nicht in Manhattan. Stattdessen gibt's nur Vitamine. Das Rosal pfeift jetzt auf den Ochsenwirt und hat einen New Yorker Flirt. Jetzt steht sie da mit ihrem Boy, ganz ohne Scheune, ohne Heu. Doch geht sie nachts am Riverside, hat sie genau dieselbe Freud.
Im Weißen Rössel am Central Park ist die Hörspieladaption eines Musiktheaterhybriden von Johannes Müller und Feline Rinnert, der in den Berliner Sophiensälen im April 2019 aufgeführt wurde. Ausgehend von der Geschichte der 1930 in Berlin mit großem Erfolg uraufgeführten und bald von den Nazis verbotenen Heimatrevue im Weißen Rössel, wird ein kaleidoskopartiges Hörbild jüdisch-deutsch-österreichischer Emigrationskultur in der neuen Heimat New York gezeichnet.
Eine Anzeige des Café Vienna in New York kündigt 1941 an das Weiße Rössel am Central Park in schlechtem Deutsch und eben solchem Englisch. Written and directed by Jimmy Berg.
Ah,
Simon Weinberg wurde in Galizien geboren. 1931 kam er nach Berlin und verdiente dort sein Geld mit der Übersetzung amerikanischer Songs und als Komponist.
An der Berliner Produktion des Weißen Rössel 1930 war Simon Weinberg nicht selbst beteiligt. Er war es aber, der, nach vorübergehendem Exil in Österreich in die USA ausgewandert, eine deutsch-amerikanische Variante der Revue auf die Operettenbühne des Café Vienna in New York brachte. Jimmy Bergs Textfassungen von 1941 und 1947 verändern vor allem die Rolle der Rösselwirtin in durchaus emanzipatorischem Sinne in die einer selbstbewussten Geschäftsfrau. Aber auch die zahlreichen erotischen und politischen Anspielungen erfahren in beiden Varianten diverse Veränderungen.
Im Weißen Rössel am Wolfgangsee ist längst kein Nazi mehr Wirt. Er grüßt entzückt guten Morgen, er möchte selbst Herrn Levi was borgen. In Salzburg und auch am Semmering sind Juden wieder begehrt. Doch das ist gar nichts dagegen, wie Wien die Juden verehrt.
Bei dieser Sendung handelt es sich erkennbar nicht um eine Studioproduktion. Es stehen eindeutig die musikalischen Elemente im Vordergrund, Arrangements und Leitung Mischa Zwijovic, und diese sind nun wirklich ganz raffiniert, witzig und mit großer Spielfreude dargeboten. Aufgenommen wurde gemeinsam musizierend in einem Theatersaal mit Corona-bedingten Abständen zwischen den einzelnen Sängern und Musikerinnen. Das führt manchmal zu Unausgewogenheiten. Auch wirken die separat produzierten Sprechszenen manchmal etwas ungeschliffen. Doch entsteht so auch eine feine, intime Atmosphäre. Man sitzt quasi mittendrin im Café Vienna.
Jedoch, die Hoffnung, die ist klein. Die Landlords gleich verkünden. So gehen sie Apartment suchen. Sie wandern um, sie fluchen. Sie finden nichts. Und zum Schluss sagt der Schatz, ich weiß einen Platz.
Ich schreibe dir vom Festland unter meinen Füßen. Ich selbst habe mich aber völlig verflüssigt. Ich bin in der neuen Stadt so sehr herumgeschubst worden, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich jedem Behälter anpassen, in den man mich gießt.
Es ist schlicht nicht möglich, hier die zahlreichen Mitwirkenden und die noch zahlreicheren Text- und Musikquellen aufzuführen. Ein sehr ausführlicher Abspann besorgt dieses aber am Ende der Sendung.
Wie ist denn das Wetter dieses Jahr?
Wie es auch sei, das Wetter. Sie hören im Weißen Rössel am Central Park am 2. Juni 22.03 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.
Dietrich Petzold war das mit seinen aktuellen Hörspielempfehlungen. Und das war's für heute hier vom Hörspiel im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse dankt Sabine Küchler.